Peter Spork ist Wissenschaftsjournalist, der Mann, der die Epigenetik populär machte und Autor von Fachliteratur, unter anderem seinem neuesten Werk Die Vermessung des Lebens. Im Podcast spricht Inga Bergen mit ihm über Epigenetik als Schnittstelle zwischen Erbe und Umwelt und über Systembiologie, also das ganzheitliche Verständnis von Gesundheit. Sie diskutieren, was heute schon durch epigenetische Forschung möglich ist, wo Science Fiction noch Zukunftsmusik bleibt und wie wichtig es ist, dass jeder Mensch selbst definiert, was er unter Gesundheit versteht.
Ja, herzlich willkommen im Podcast Visionäre der Gesundheit. Mein Name ist Inga Bergen. Ich bin euer Host heute und ich freue mich total über meinen Gast, denn mein Gast heute ist der Mann, der Epigenetik in Deutschland populär machte. Lieber Peter Spork, das steht auf deiner Website, das hat der Deutschlandfunk über dich geschrieben. Das hast du nicht selber gesagt, sondern das haben Journalisten über dich geschrieben. Und du bist eigentlich der Erklärbär der Epigenetik, aber nicht nur der Epigenetik, sondern auch vieler anderer Themen. Du bist Wissenschaftsjournalist, du schreibst Bücher, du hältst Vorträge, du hast einen ganz, ganz tollen Newsletter, den man abonnieren kann. Und du erklärst super komplexe Themen so, dass man sie wirklich gut verstehen kann. Und ich finde das total spannend. Deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich glaube, dass wir gerade wirklich an so einem Scheidepunkt stehen, wo sich so viel so krass schnell entwickelt, aber ein Großteil der Menschen vielleicht davon gar nichts weiß, weil die Themen ja auch komplex sind, auch sich teilweise völlig crazy anhören, wenn man darüber nachdenkt. Und ich freue mich total, dass wir jetzt heute in ein paar Themen eintauchen können. Insbesondere interessiert mich natürlich die Epigenetik, aber auch dein neues Buch, Die Vermessung des Lebens, wo es um Systembiologie geht. Also ganz herzlich willkommen, lieber Peter.
Ja, hallo Inga. Ich bin total froh, hier zu sein und nach diesen Worten erst recht. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Dank dir.
Peter, lass uns direkt bei der Epigenetik einsteigen. Ich habe tatsächlich eine der ersten Folgen dieses Podcasts schon zum Thema Epigenetik mal gemacht. Die kam damals super gut an. Ich glaube auch, weil das Thema an sich einfach faszinierend ist. Gib uns doch da mal eine kurze Einführung. Ja, du hast angefangen, dich damit zu befassen. Du erklärst das Thema. Welche Perspektive hast du da drauf?
Ja, ich glaube, ich habe eine sehr spezielle Perspektive darauf, weil ich mich einfach wirklich sehr, sehr gut damit auskenne. Ich bin seit 15, 20 Jahren in dem Thema drin. Mein Buch Der zweite Code war, als es 2009 erschien, weltweit eigentlich das erste populärwissenschaftliche Buch zu dem Thema, was wirklich versucht hat, seriös wissenschaftlich an die Sache ranzugehen. Es hat auch extrem viel Aufmerksamkeit erfahren und seitdem, seit 15, 16 Jahren, halte ich Vorträge zum Thema. Ich werde immer wieder gefragt, muss ins Fernsehen dazu und so, weil, du hast es ja schon erwähnt, wirklich, das kann ich ohne Eigenlob sagen, weil das ist halt, das sagen alle über mich, derjenige bin unter Deutschlands WissenschaftsjournalistInnen, der wirklich sich mit Epigenetik am besten auskennt. Und selbst Forschende laden mich ein zu dem Thema, um es dann zu erklären, weil sie wissen, der Spork kann das besser als ich, weil Forschende ja oft nur in relativ begrenzten, also die Epigenetik ist ja auch ein riesiges Gebiet und die Forschenden haben auch nur einen kleinen Blick in ihr Spezial-Epigenetik-Gebiet. Und Überblick über so ein Gebiet wie Epigenetik zu behalten, das erfordert sehr viel Zeit und ich lese ganz viel Studien und bin halt seit 15 Jahren sozusagen im Thema. So, deshalb bin ich manchmal auch etwas befremdet, wie über Epigenetik berichtet wird, was für Versprechungen mit der Epigenetik verbunden werden. Ich selber vor 15 Jahren natürlich eine große Revolution angekündigt, war auch der festen Überzeugung, das ist jetzt der Knackpunkt, die Veränderung und bin aber inzwischen schon auch ein bisschen ernüchtert. Die Epigenetik alleine wird auch nicht unser alle Probleme um Krankheit und Gesundheit lösen. Epigenetik ist genauso basal wie Genetik selbst. Epigenetik ist keine Antigenetik, sondern Epigenetik und Genetik sind zwei Seiten einer Medaille. Die arbeiten immer zusammen. Jede unserer Zellen nutzt die Epigenetik, um aus ihrem genetischen Potenzial etwas Spezielles herauszuholen, um sich zu programmieren, um sich zu individualisieren und, da wird es für uns natürlich besonders spannend, um sich an die Umwelt anzupassen und an den Lebensstil, den wir führen. Und damit ist die Epigenetik, wie Rudolf Jenisch gesagt hat, ganz berühmter deutscher Stammzellforscher, die Sprache, in der das Erbgut, das Genom mit der Umwelt spricht. Also jede unserer Zellen hat das gleiche Genom, aber wir haben 300 verschiedene Zelltypen. Und die Epigenetik sind die Strukturen, also Epigenetik, vielleicht sagen wir es nochmal für die, die deinen Podcast damals nicht gehört haben. Epigenetik heißt so viel wie Zusatz- oder Nebengenetik. Das sind Strukturen, die an und neben den Genen sitzen und der Zelle sagen, oder die Zelle benutzt sie eigentlich selbst dazu, diese Strukturen, um sich selbst in einen bestimmten Modus zu versetzen, ein Programm zu versetzen. Und weil sie diese Strukturen der Zelle sagen, welche ihrer Gene sie benutzen kann und welche nicht. Und damit sagt die zunächst, ist eine Zelle eine Leberzelle, eine Nervenzelle, eine Hautzelle zum Beispiel. Aber sie sagt noch viel mehr. Sie sagt zum Beispiel, ist es eine Leberzelle eines Menschen, der als Kind immer nur zuckerhaltige Limo getrunken hat oder schon im Mutterleib überernährt worden ist? Oder ist es die Zelle eines Menschen, der viel Sport macht, der auf seine Ernährung sehr achtet? Und das sind unterschiedliche epigenetische Strukturen, die unterschiedliche Programme in dieser Stoffwechselzelle abrufen. Und da wird es spannend für die
Menschen. Ja, genau. Da steige ich auch mal direkt ein, warum ich das Thema so sehr spannend finde. Ich beschäftige mich ja viel mit eigentlich Transformation im Gesundheitswesen, kann man sagen. Und ein Thema, das wir seit Jahren betrachten, ist die Prävention, nennen wir das. Ja, jetzt nennen wir es mittlerweile Longevity. Also wie kann man möglichst lange gesund bleiben im Leben und wie kann man Krankheit vorbeugen? Und da finde ich spannend, dass die Epigenetik ins Spiel kommt. Denn wir alle haben Gene. Die sind mal, also vielleicht zu unserem Vorteil, mal zu unserem Nachteil, aber unsere genetische Prägung macht nur einen Teil aus und einen großen Teil macht die Epigenetik aus. Also wie wir leben, du hast es gerade schon gesagt, unsere Zellen sehen anders aus, wenn wir gesund leben. Ich habe mir das gerade so vorgestellt. Irgendwie finde ich das total schön, weil ich bin so ein People-Pleaser, wenn ich mir vorstelle, ich tue meinen Zellen was Gutes und betrachte die als eigenständige Lebewesen, dann fällt mir das viel leichter, glaube ich, mich zu motivieren. Und so kann man das ja im Prinzip sehen. Und das hast du auch damals, da hast du dich ja richtig eingegraben in dieses Thema. Und das war ja auch mit dem Aufkommen der Diskussion um Epigenetik eigentlich so das erste Mal, dass man das wirklich nachweisen konnte, dass man selber was tun kann und wirklich also die Struktur seiner Zellen dadurch verändern kann.
Genau, wir hatten Anfang dieses Jahrhunderts hatten wir 5 Jahrzehnte Zeitalter der Genetik hinter uns. Das Humangenom war aufgeklärt. Alle dachten, wenn wir die Gene erstmal kennen, den Text der DNA kennen, dann können wir alle Krankheiten heilen. Und dann kam natürlich die Ernüchterung. Craig Venter, der das damals mit der Forschung hat, selber gesagt, das ist so peinlich im Nachhinein, was wir gedacht haben, weil man völlig, übersehen hat, sage ich mal, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich, dass Gene ja auch reguliert werden müssen. Dass eineiige Zwillinge zum Beispiel, die den gleichen genetischen Code praktisch haben, trotzdem unterschiedliche Krankheiten bekommen. Dass eben Krankheiten, die allermeisten Krankheiten, keine monogenen Erbkrankheiten sind, wo es tatsächlich, sage ich mal, die Mendelschen Regeln gelten, die wir von den Erbsen kennen, den Blütenfarben, sondern die allermeisten Krankheiten, vor allem die neuen, die wichtigen Krankheiten, die Volkskrankheiten, sind komplexe Krankheiten. Und für die gilt die klassische Genetik gar nicht. Und hier hilft uns jetzt die Epigenetik, die uns, und zwar nicht in dem Sinne, wir dürfen nicht den Fehler machen. Und der wird oft gemacht, dass man dieses monokausale genetische Denken, so, ach ja, ein Gen ist mutiert, jetzt wird der Mensch krank, überträgt auf die Epigenetik. Und das wird nämlich sehr oft gemacht. Dann heißt es nämlich einfach, ja, die Epigenetik ist halt ein Schalter an den Genen. Das Gen ist zwar nicht mutiert, aber das Gen ist abgeschaltet epigenetisch. Ich muss es nur wieder anschalten, dann ist der Mensch wieder gesund. Das ist das Gleiche, wirklich sagen, monokausale, lineare Denken, was überhaupt nichts von Ganzheitlichkeit hat. Und wir können komplexen Krankheiten nur ganzheitlich begegnen. Und erst hier wird die Epigenetik wirklich spannend, weil nämlich, wenn eine Krankheit entsteht, dann wird eben nicht nur ein Schalter irgendwo am Genom umgestellt, sondern kann man inzwischen messen. Das ist auch das Motivierende, das Spannende. Ich kann all diese Sachen messen, wie du sagst. Ich kann in meine einzelnen Zellen hineingucken und kann sehen, was damit passiert, wenn ich zum Beispiel, wie ich mich ernähre, wenn ich mich immer irgendwie Schweinebraten esse oder wenn ich immer immer irgendwie ballaststoffreiche gemüsehaltig esse, kann ich inzwischen messen, wie sich meine Stoffwechselzelle epigenetisch verändert. Und da verändert sich eben nicht das eine Gen, was, sage ich mal, vom Schweinebratenmodus in den Gemüsemodus umschaltet, sondern da verändern sich 2.000, 3.000, 4.000 Programme gleichzeitig. Also epigenetische Schalter und Dimmer sitzen überall am Genom. Wir haben nur 20.000 Gene. Mhm. Und bei 3.000, 4.000 Genen verstellt sich die epigenetische Regulation. Und hier bin ich jetzt im Geschehen und in einem völlig neuen Verständnis davon, was Gesundheit eigentlich ist. Und das ist das, was Epigenetik so spannend macht.
Ich finde gerade, also mir geht gerade auf, warum du dich dann angefangen hast, mit Systembiologie zu befassen.
Genau. Ne?
Weil das finde ich auch so interessant. Also wir sind ja sehr, sagen wir mal, auf Wissenschaft ausgerichtet. Es ist fast unmöglich, was gegen Wissenschaft zu sagen. Ich finde, es ist auch eine tolle Errungenschaft. Auf der anderen Seite ist natürlich Wissenschaft immer sehr eindimensional, weil wir immer irgendwie Ursache und Ergebnis untersuchen wollen. Und es ist sehr schwer, dass in etwas zu übertragen, was ein komplexes System abbilden soll. Das wird etwas einfacher mit der Möglichkeit, große Datenmengen zu nutzen und auch zu verarbeiten, ist aber immer noch eine große Herausforderung. Das heißt, das Denken in der Wissenschaft ist erstmal, ich schaue mir eine Sache an und versuche irgendwie einen Auslöser oder eine Ursache dafür zu finden, oder ich tue etwas und versuche dann irgendwie ein Ergebnis festzumachen. Und das ist ja, würde ich sagen, fast eine grundsätzliche Krise, in der die Wissenschaft so ein bisschen gerade steckt und wo du versuchst hast, Antworten zu finden, indem du quasi, du hast noch mehr Themen, Schlaf und ganz andere Sachen, aber ich würde sagen, Systembiologie ist ja ein zweites Thema, wo du dann angefangen hast, dich einzugraben. Warum hängen diese Perspektiven so miteinander zusammen?
Es ist tatsächlich eine völlige Fortsetzung. Also die Systembiologie, sich damit zu beschäftigen, ist die logische Konsequenz daraus, sich mit der Epigenetik zu beschäftigen, weil es die nächste Ebene der Komplexität im Grunde ist. Wir haben angefangen, nur die Gene uns anzugucken und haben Verständnis entwickelt für monogene Erbkrankheiten, für Merkmale wie Augenfarbe, Haarfarbe, die simpel genetisch gesteuert sind. Und dann haben wir zuerst gedacht, naja, so funktioniert alles im Leben. Dann haben wir festgestellt, nee, komplexe Krankheiten funktionieren völlig anders, sie werden auch anders vererbt. Da hat uns unheimlich diese Epigenetik geholfen, die eben dieses Gespräch aus Erbe und Umwelt beobachtet. Das war sozusagen die nächste Ebene der Komplexität. Und wenn mir heute jemand erzählt, ist dieses Nahrungsergänzungsmittel XY, dann verstellst du da deinen epigenetischen Schalter, dann mache ich sofort, das ist ein Scharlatan. Das geht so nicht. So funktioniert es eben nicht. Epigenetik ist viel komplexer. Und dann habe ich aber gemerkt, auch die Epigenetik ist nicht die Lösung, natürlich, sondern die Epigenetik ist eigentlich nur etwas, wo wir sehr, sehr gut messen und beobachten können, und bisher auch noch kaum beeinflussen können, gezielt, leider, da wollen wir ja hin, ne? Wie Gesundheit in der Zelle auf molekularer Ebene entsteht, als Prozess. Mhm. Als ständiger Prozess, wie ich in meinem Leben meine Entscheidungen, die ich treffe, was frühstücke ich, gehe ich jetzt eine Runde joggen, wann gehe ich ins Bett, stelle ich einen Wecker oder nicht, wie viel schlafe ich, all diese kleinen Entscheidungen verändern die Stoffwechsel in meinen Zellen, die Zellen ändern ihren Modus und frieren das irgendwann nebengenetisch ein. Und dann sind die Zellen im anderen Modus und ich habe die Zellen haben ein Gedächtnis. Das ist, Entschuldigung, wenn ich so lange aushole, das reicht aber auch noch nicht, um Gesundheit als Ganzes zu verstehen. Da merke ich plötzlich, das ist viel mehr. Ich merke, die Epigenetik zeigt mir ganz viele Hinweise auf komplex regulierte Netzwerke. Ich habe in jeder Zelle ein Netzwerk. Kann man messen, wenn ich anfange, Sport zu machen, verändern sich in meiner Muskulatur nicht die Regulation von 1, 2, 3, wenn ich Fahrrad fahre, Jan-Ulrich-Genen oder so, ne, die aus mir einen Radsportprofi machen würden, wenn ich da eine Mutante hätte, sondern es verändern sich 4.000 Gene in der Regulation. Und jetzt weiß ich plötzlich, hoppla, das ist ja hochkomplex, das ist ein systemisches Problem. Es ist kein monokausales, lineares Problem, sondern es ist ein systemisches Problem. Ich habe es hier mit einem hochkomplexen Regulationsnetzwerk zu tun, wo alle Gene ineinander greifen, die Gene und die Genprodukte. Und plötzlich bin ich mittendrin in Systembiologie. Ich kann das Problem nur noch lösen, also auch als Wissenschaftler könnte ich das Problem nur lösen, wenn ich das Ganze systembiologisch analysiere. Systembiologie ist ja im Grunde nur der Versuch, biologische Prozesse mithilfe der Mathematik zu erklären. Und ich habe jetzt diese 4.000 Gene, die anders reguliert sind, weil meine Probandin Sport gemacht hat. Und wie löse ich das Problem als Wissenschaftler? Ich fütter einen Computer damit, mit diesen Daten. Es sind unfassbar viele Daten, die kann ich nicht mehr begreifen. Also fütter ich den Computer, lasse ein KI drüber laufen, ein Deep Learning Programm, und das spuckt mir verborgene Muster aus. Das ist, wofür KI gut ist und wo uns Computer unglaublich helfen können. Und plötzlich zeigt mir der Computer, na, ist doch ganz einfach. Dieses Netzwerk aus diesen 500 Genen, also diese 4000 Gene, das sind 3, 4, 5 verschiedene Netzwerke, die beeinflussen sich gegenseitig, und in diesen Netzwerken verschiebt sich das Netzwerk als Ganzes. Durch den Sport. Die Zelle verändert ihren Modus und kann zum Beispiel total gut Energie speichern und Energie abrufen. Es ist eine trainierte Muskelzelle. Die Muskelzelle eines Hochleistungssportlers, wenn ich immer weitermache. Und das ist nicht 1, 2, 3 Gene sind das gewesen, die sich verändert haben in ihrer Regulation, sondern in dem Fall 700, 800 Gene. Und ein Netzwerk von 700, 800 anderen Genen tut was anderes mit der Muskelzelle, damit sie besser arbeiten kann. Und da bin ich plötzlich mitten in der Systembiologie, und da wird es halt so spannend.
Weißt du, was ich mir gerade vorgestellt habe? Ich habe mir gerade vorgestellt, nehmen wir mal an, wir kommen dahin, diese ganzen komplexen Daten immer schneller und einfacher erfassen zu können. Und wir kommen zu irgendeiner nicht-invasiven Methode, die den Zustand von Zellen und die Veränderung, die da stattfindet, messen kann. Wir kommen dazu, dass wir unsere Epigenetik vielleicht auf so einem Variable sehen, weil ich stelle mir das gerade, also ne, ich erzähle das ja öfter, dass ich eine Krebserkrankung mal hatte und tatsächlich in der Finanzierungsrunde für ein Krebsdiagnose-Startup, was ich geführt habe. Also und dann saß ich auf einmal nicht auf der Seite der Innovatoren, sondern saß auf der Seite der Patientin und habe mich total eingegraben in das, was kann ich denn jetzt tun? Ja, was kann ich denn jetzt machen? Und da bin ich damals auf einen Artikel in der Ärztezeitung gestoßen. Sport ist so wichtig wie ein Krebsmedikament, und Sport beugt bei einigen Krebsarten genauso vor Rezidiv. Also das will man ja vermeiden, dass so eine Krebserkrankung dann weiter fortschreitet, wieder auftaucht, wie eine Chemotherapie. Und das konnte man wirklich in Zahlen messen. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, also seitdem, ich hole so lange aus, weil seitdem mache ich wirklich fast täglich irgendeine Art von Sport. Also entweder Ausdauersport, Stretching oder Kraftsport. Ja. Und ich vermute, wenn ich jetzt meine Zellen gemessen hätte vor der Erkrankung und jetzt, also mein neues Ich sozusagen, was ich daraus erschaffen habe, das wären Welten. Das wären wahrscheinlich Welten. Und ich stelle es mir gerade unglaublich cool vor, wenn wir uns das visualisieren könnten. Weil was man ja natürlich sieht, ist, okay, ich sehe vielleicht besser aus, ich bin irgendwie fitter, ich habe mehr Muskeln. Aber diesen inneren Zustand, der ist uns Menschen ja nicht visibel. Das würde wahrscheinlich total viele Menschen motivieren, wenn man das irgendwann so begreifbar machen könnte, dass jeder Mensch versteht, wenn ich das tue, dann passiert das. Also ich glaube, wenn man so ein Thema aufmacht, dann kommen wieder ganz viele Leute und sagen, das ist ja schlimm, dann spüren sie sich selber nicht, wenn sie sich das so visualisieren müssen. Aber ich glaube, es würde wahrscheinlich total vielen Menschen helfen. So, jetzt habe ich ausgeholt und jetzt meine Frage. Wenn du über Epigenetik sprichst, über Systembiologie, glaubst du, dass wir irgendwann da wirklich hinkommen oder dass wir da schon theoretisch sind und dass Leute, die unendlich viel Geld haben und die im Silicon Valley hunderte Millionen oder Milliarden in Longevity reinpumpen, um nicht mehr sterben zu müssen, dass die sowas heute schon irgendwie nutzen können?
Erstmal danke, dass du ausgeholt hast und dieses Beispiel erwähnt hast. Das ist wirklich, du bist, ja, ich meine, du hast ja auch meine Bücher gelesen. Das ist genau darauf läuft es hinaus. Und ich sag mal, vieles von dem, was du gesagt hast, Vision ist Utopie, aber vieles davon ist auch schon längst da. Beispiel, es gibt Studien, die zeigen, Psychotherapie gegen Angststörungen, Verhaltenstherapie, weiß man, ist bei manchen PatientInnen erfolgreich, bei anderen nicht. Und man kann Epigenetik ja auch als Biomarker nutzen. Dann muss ich gar nicht diese riesige Netzwerkanalyse machen, dann reicht mir, wenn ich die Forschung das herausfindet, vielleicht auch nur einen epigenetischen Marker zu messen, und der dient mir als Biomarker, um den Erfolg von dieser Psychotherapie zu messen. Das funktioniert schon, da gibt es schon Studien und da wird unheimlich viel geforscht. Also das ist schon da, und bei jetzt Krebs ist es noch nicht so da, aber es gibt gerade Krebs verändert die Epigenetik total, und da gibt es auch schon seit Jahren Tests, die Krebs bewerten, auch nach epigenetischen Markern und sagen, bei dir hilft dieses Medikament, bei dir hilft dieses Medikament, und bei dir hat leider gar kein Medikament oder du sollst vielleicht mehr Sport machen. Solche Sachen gibt es auch schon. Und was es aber noch nicht gibt, ist sozusagen dieses Ganze sozusagen als Sinnesorgan im Sinne der Prävention für Menschen zu nutzen, die gesund sind. Also die Gesundheit sozusagen gezielt zu steuern. Also ich vertrete ja die These, dass dank Epigenetik, dank Systembiologie unser Verständnis von Gesundheit sich völlig verändert hat und dass wir sagen, inzwischen verstehen, dass Gesundheit nicht das Gegenteil von Krankheit ist, sondern ein Prozess, den wir täglich beeinflussen können. Du machst das durch den Sport, den du jeden Tag machst, den wir täglich beeinflussen können und der dazu dient, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis wie Krankheit entsteht, sinkt. Also letztlich Gesundheit als Prozess der Prävention. Das ist mein Verständnis. Und Georges Canguilhem, der Medizinphilosoph, hat gesagt, Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Das ist, finde ich, die beste Definition von Gesundheit, die ich kenne. Jetzt habe ich auch sehr weit ausgeholt. Entschuldigung. Aber
nee, überhaupt jetzt, nicht. Dafür sind wir ja jetzt da. Dafür eignet sich ja dieses Medium-Podcast so wunderbar, dass man da einfach auch mal ein bisschen ausholen kann bei so einem spannenden Thema.
Ja, und deshalb auch danke, dass ich die Möglichkeit habe, das so auszuführen. Und jetzt tatsächlich, jetzt komme ich zu deiner Frage zurück. Also ich sage so, bei kleinen, konkreten Fragestellungen funktioniert das schon ganz gut. Aber so dieses als jetzt, wäre es ja ideal. Ich verstehe Gesundheit als einen Präventionsprozess, einen hochindividualisierten, hochpräzisen Prozess, der nur für mich persönlich gilt, mit meinem genetischen Set, mit meiner epigenetischen Vergangenheit, der Prägung aus Kindheit, aus Mutterleib, vielleicht auch der epigenetischen Prägung der Vorfahren. All das macht mich zu einem einzigartigen Individuum, was mich auch von meinem eineigen Zwilling unterscheiden würde, wenn es ihn denn gäbe. Und jetzt nutze ich dieses Wissen über mich als Person gemeinsam mit ganz, ganz vielen Daten, die ich von mir habe, und mache damit einen digitalen Zwilling des Menschen. In der Ingenieurswissenschaft ist das ja ein allgemeines Prinzip. Man simuliert etwas im Computer, bevor man es wirklich baut und probiert erstmal aus, bevor man ganz viel Geld ausgibt und irgendwie Schrott baut. Und ich weiß zwar, wenn ich jetzt jeden Abend eine Flasche Rotwein trinke, ist das nicht so gut. Also dafür brauche ich noch keinen digitalen Zwilling, aber ein digitaler Zwilling sagt mir vielleicht, naja, trink mal morgen ein bisschen weniger Rotwein, übermorgen kannst du wieder mal ein Glas trinken oder so. Also Rotwein ist immer ein schlechtes Beispiel, weil bei Alkohol wissen wir inzwischen, man sollte eigentlich gar keinen trinken. Aber mit Ernährung, mit dem Schweinebraten oder den Gummibärchen, da ist es völlig klar, das darf ich hin und wieder essen, ist überhaupt kein Thema. Ich darf es nur nicht übertreiben. Und jetzt will ich so viel Daten über mich sammeln, wie ich kann. Da wären epigenetische Daten ganz besonders wichtig, weil sie eben diese Schnittstelle zwischen Erbe und Umwelt binden. Diesen Prozess der Anpassung, den Georges Canguilhem meint, der ja Gesundheit ist, den messe ich molekularbiologisch am besten auf dieser epigenetischen Ebene. Aber ich brauche natürlich viel mehr Daten. Ich brauche Daten, wie viel ich schlafe. Ich brauche Daten, wie viel Sport ich mache. Denn wenn ich ganz viel Sport mache, dann kann ich den Schweinebraten viel besser verbrennen, als wenn ich nur auf meinem Sessel sitze. Ist ja logisch. Also das sind auch alles Daten, die haben mit Epigenetik gar nichts zu tun oder nicht direkt. Über die Luftqualität. Wenn ich immer jogge und die Luftqualität ist total schlecht, darf ich mich nicht wundern, wenn ich Asthma-Attacken kriege. Alles Daten, und da gibt es, und die fließen jetzt alle ein. Mit denen wird der digitale Zwilling gefüttert, der auf einem Modell des Menschen, das allgemeingültig ist, beruht. Soweit sind wir noch nicht. Das Modell ist noch zu schlecht. Da brauchen wir ganz viel Grundlagenforschung. Aber das wird kommen. Und dann wird er mit meinen individuellen Daten gefüttert, dann ist das mein digitaler Zwilling und dann sagt er mir im Idealfall, als Schnittstelle kann mein Smartphone dienen, sagt er mir, ja, morgen kannst du ruhig mal wieder einen Schweinebraten essen. Weil das für meine Gesundheit, für meine Definition von Gesundheit wichtig ist, ich mag keinen Schweinebraten, also, aber wichtig ist, Schweinebraten hin und wieder zu essen. Und das ist im Grunde das, wo du hin willst. Und jetzt, weil du das ansprachst, viele mögen das nicht, es ist ihnen dystopisch oder sie meinen, es beschädigt ihre Achtsamkeit, ihre Intuition. Das höre ich ja bei den Vorträgen immer wieder. Also Achtsamkeit ist unheimlich wichtig, das kann man trainieren, aber gerade weil wir dieses Bedürfnis haben, im Sinne einer Ganzheitlichkeit, das immer mehr zu trainieren, zeigt uns das ja, was für ein riesiges Defizit wir in all diesen Rückkopplungsschleifen haben, die uns erklären, ob wir gesund leben oder nicht. Weil wir für all diese Sachen keine wirklichen Sinnesorgane haben. Und an dieser Stelle greift die Systembiologie und der digitale Zwilling und der unterstützt unsere Achtsamkeit. Und wenn ich ihn richtig nutze, werde ich dadurch sogar ein noch achtsamer Mensch.
Ich switch nochmal kurz in die Perspektive der Person, die schon mal so eine Krankheit hatte, weil da ist es ja so, ne? Also gerade jetzt bei Krebs zum Beispiel, das ist so ein tolles Beispiel, weil du fühlst dich total gesund, merkst überhaupt nichts und dann irgendwann ist irgendwas und dann sagt dir jemand, du bist todkrank und wenn du jetzt nichts machst, wirst du sterben. Das ist ja letztendlich so. Und das fand ich so faszinierend, auf der anderen Seite zu sehen, dass da Vorgänge sind, die wir im Moment gar nicht erfassen können. Also letztendlich ist es immer noch eine Black Box in weiten Teilen und das repräsentiert ja so schön, wo dieser Ansatz wirklich interessant sein könnte. Jetzt ist es aber natürlich sehr komplex, das alles zu entheddern. Ich finde das gerade so spannend, weil du sagst, vieles ist schon da. Das ist ja gerade so. Wir sind ja in so einem Zeitalter, wo ich habe mich gestern damit befasst, weil ich habe irgendwie dazu was, wollte ich auf LinkedIn schreiben. Ich bin ja viel auf LinkedIn und teile da irgendwie meine Gedanken und habe so gedacht, wir stehen irgendwie ganz, ganz kurz davor, humanoide Roboter zu haben, wirklich mit KI ja ganz krass viel zu verändern. Es wird irgendwie daran gearbeitet, also den Mars zu kolonialisieren, ja, selbstfahrende Autos. Also man kann jetzt natürlich sagen, ja, wir reden da seit Jahren davon und da passiert ja nichts, aber wir sind in ganz vielen Themen wirklich so kurz vor dem Tipping Point. Und ich habe aber das Gefühl, dass die breite Bevölkerung das gar nicht so mitschneidet, also wie groß die Veränderungen eigentlich sind, die gerade auf uns zukommen. Wenn wir jetzt mal die Wissenschaft angucken und auch die Biologie oder die Medizin, wenn du jetzt sagst, die Herausforderung ist ja im Moment, dann einzelne Biomarker zu finden, die man messen kann und wo man Dinge verstehen kann. Du hast jetzt gerade ein Beispiel aus der psychischen Gesundheit angesprochen. Das ist ja auch eine totale Blackbox. Das ist eigentlich, geht es ja nur über Gespräche heute und wir können das nicht so richtig messen. Das macht es irgendwie schwierig. Selbst bei Themen, wo wir wissen, wie ADHS zum Beispiel, wo wir wissen, irgendwie der Stoffwechsel im Gehirn ist irgendwie durcheinander geraten, müsste man das wirklich über Biomarker auch messen können. Da gibt's so ganz viele Themen, da kann man das. Wo stehen wir da gerade? Ja. Wirklich den Menschen systemisch zu begreifen und da auch in der medizinischen Forschung dann Antworten geben zu können. Wo stehen wir da heute?
Es ist genau dieser Effekt, den du beschrieben hast. Wir stehen da viel, viel weiter, als alle Menschen, also die allermeisten Menschen denken. Wir sind, interessanterweise hast du bei diesen Beispielen, wo du gesagt hast, Wissenschaft ist viel weiter, als die Leute begreifen. Nur so, eigentlich nur Beispiel aus der Ingenieurswissenschaften, aus der Robotik, aus den Computerwissenschaften genannt. Weil das ist noch vergleichsweise simpel zu verstehen und das sind in Wahrheit die Beispiele, die meisten Menschen sogar auf dem Zettel haben, wenn man sie fragt. Mhm. Was die Menschen kaum auf dem Zettel haben, sind die unfassbaren Fortschritte, die im Hintergrund in den biomedizinischen Wissenschaften ablaufen. Weil da tatsächlich wirklich eine absolute, ja, eine totale Veränderung ansteht. Bisher ist das Gesundheitssystem, man kann es mit dem System beschreiben, man kann es aber auch mit der Forschung beschreiben, spitzt sich immer mehr zu auf darauf, kleine Zusammenhänge, lineare Zusammenhänge, direkte kausale Zusammenhänge immer besser zu verstehen, zu erforschen. Das führt aber zu einem immer zugespitzeren, immer teureren System. Krankheiten wie Krebs werden mit unfassbaren Geldern bekämpft, mit immer aufwendiger Medikamenten, die aber oft nur einzelne Symptome lösen. Was fehlt, das wird ja überall kritisiert, diese Ganzheitlichkeit. Das wird von der Esoterik-Szene total genutzt, die eine Ganzheitlichkeit im Grunde nur simuliert und auslutzt und viel Geld damit verdient, dass sie den Menschen etwas verspricht, was sie gar nicht halten kann. Also, weil es ist nicht ganzheitlich, wenn ich nur anders an die Sache rangehe. Ganzheitlich muss, und jetzt, sorry, ich will gar nicht Werbung machen, aber es passt so gut. Mein Buch Die Vermessung des Lebens hat den Untertitel: Wie wir mit Systembiologie erstmals unseren Körper ganzheitlich begreifen und Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen. Und das ist genau das. Du hattest Krebs. Du weißt, ich weiß es von vielen anderen Menschen, wie schlimm das ist, dass eben dieser Krebs zu einem Zeitpunkt diagnostiziert wurde, wo er bei dir zum Glück noch behandelbar war, aber manchen Menschen eben nicht mehr. Also auf jeden Fall in einem Zeitpunkt da war, wo diese Krankheit Mann um Mann schon ganz schön weit fortgeschritten war. Weil du eben kein Sinnesorgan dafür hast. Und die Systembiologie, und das ist der Punkt, wo die Fortschritte so unglaublich sind, die Grundlagenforschung, die kann einzelne Zellen in deiner Leber, in deiner Bauchspeicheldrüse, in einzelne Zellen erforschen, und zwar nicht nur deren Epigenetik, sondern natürlich auch die Genetik, die Genregulation, die RNAs, teilweise die Proteine, die die erzeugen. Und diese ganzen Einzelzellomiken, die weiß, kann sie inzwischen sogar räumlich teilweise auflösen. Das heißt, sie kann im Computer deine Leber wieder zusammenbauen, Zelle für Zelle aus den Daten, die sie gemessen hat, und du kannst im Computer Einzelzellen anklicken und sagen, was die gerade macht. Und dann siehst du plötzlich, die Leberzelle A hat nämlich eine andere Vergangenheit als die Leberzelle B und macht auch was völlig anderes. Und das ist unfassbar. Und kaum ein Mensch weiß, wie weit die Wissenschaft an dieser Stelle ist. Und das macht plötzlich nämlich, da sind wir auf dem Weg, das Leben ganzheitlich zu begreifen. Und da brauchen wir eben nicht nur gute Computer und gute KI und riesige Rechner, die unheimlich schnell arbeiten und ganz viele Daten, die wir von überall bekommen, sondern wir brauchen auch die Grundlagenforschung, das wird immer vergessen, die dieses Modell des Menschen überhaupt erst aufstellt, mit dem dann gerechnet wird. Denn wenn ich kein gutes Modell des Menschen habe, dann rechne ich nur Bullshit. Entschuldigung, ich noch einen Satz, es tut mir leid, weil um die Klammer zu deiner Frage und so zu beziehen, dann kann ich nämlich den Krebs behandeln, bevor er entsteht, richtig. Dann messe ich in irgendeiner Zelle Veränderungen zu einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht auch mit einem Medikament oder einfach nur, dass ich sage, Mann, oh Mann, mach mal wirklich jeden Tag Sport. Und zwar jetzt schon und nicht erst, wenn der Krebs so bösartig ist, dass er physiologische Folgen hat, die dich zu einer Diagnose bringen. Ja. Jetzt bin ich auch still.
Mega spannend. Ich stelle mir das gerade so vor, als hätte man Millionen von kleinen Haustieren, um die man sich kümmern muss und die sich dann immer melden. Ich hatte übrigens auch einen spannenden Podcast zu dem Thema digitaler Zwilling, der ist schon etwas älter. Da fällt mir gerade ein, da könnte ich auch mal wieder ein Update machen mit dem Peter Schad, mit dem CTO von Siemens Healthineers. Weil die bauen sowas, natürlich aus dieser Ingenieursperspektive auch, ist Siemens, mit anderen, also anderem Fokus, aber letztendlich geht es darum. Und ich finde das so spannend, weil wir denken ja dann in Deutschland ganz schnell, ich befasse mich ja auch sehr intensiv mit dem Gesundheitswesen und mit dem, was Technologie da tut. Wir denken in Deutschland dann ganz schnell, wie kann das denn für alle Menschen verfügbar gemacht werden? Weil wir das eben aus unserem solidarischen Gesundheitssystem in den letzten Jahrzehnten so gewöhnt waren. Jetzt sehen wir aber schon, dass Innovation ja wirklich so schnell passiert, dass sie eigentlich erstmal für Menschen zugänglich ist, die sich das irgendwie leisten können. Aber es ist nicht nur Geld, sondern es gehört auch im Moment total viel Bildung und Hartnäckigkeit dazu, das überhaupt rauszufinden, dass es solche Ansätze irgendwo gibt. Und weil du sagst, das wird schon total viel gemacht, also die Forschung entwickelt sich in diese Richtung und gleichzeitig haben wir natürlich eine Riesenherausforderung darin, das auch zu übersetzen, so dass es Menschen auch wirklich zugutekommen kann. Wie siehst du das? Also wie muss das unsere Systeme auch verändern? Das ist ja sicher, du hältst so viel Vorträge und du hast sicherlich da auch sehr viel Austausch mit Menschen, die in der Medizin praktisch tätig sind. Was hast du da irgendwie herausgefunden?
Ja, es ist tatsächlich, also letztlich war das die Hauptmotivation dafür, überhaupt darüber jetzt zu schreiben und so ein Buch rauszubringen über Systembiologie und das zu erklären. Weil ich denke, ganz am Anfang müssen wir einfach Aufklärung machen. Die Menschen müssen es verstehen. Sie müssen sich dafür begeistern übrigens. Mhm. Deshalb, was ich mache, nenne ich auch Science Entertainment. Ich will die Leute mit Wissenschaft unterhalten. Und zwar nicht nur, weil ich nur Witze reiße, sondern weil ich der Meinung bin, die Wissenschaft an sich ist schon unterhaltsam genug, wenn man sie versteht. Und das ist das Erste. Das ist der Teil, den ich sozusagen beiträge. Dass ich versuche, ein Übersetzer zu sein zwischen dem, was eben in diesen Labors passiert, was unfassbar ist, und den Menschen, die das eigentlich alles erfahren sollten. Und eben nicht nur ein paar Superreiche, die, wie das versucht wurde mit der Firma Arrival in den USA vor 5, 6, 7, 8 Jahren, die eben schon versucht haben, so eine Systembiologie mit Menschen zu leben. Die mussten da wahnsinnig viel Geld investieren und es hat relativ wenig gebracht, weil die Wissenschaft einfach noch nicht so weit war. Die Firma ist pleite gegangen, aber ich denke, wenn sie in 10 Jahren nochmal gegründet wird, würde ich mir auch Aktien kaufen, weil dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Aber weil die Wissenschaft halt weiter ist in 10 Jahren. Und dann, und jetzt zu deiner Frage, dann wird es auch, werden auch nicht nur die Superreichen profitieren, weil ich habe mit den Forschern gesprochen, die sagen eigentlich alle, es ist ja unheimlich viel Geld da in dem Markt. Und wenn es wirklich mal gelingt, also es wird wirklich mal gelingt, das Versprechen einzulösen, Krankheiten zu behandeln, bevor sie entstehen. Das ist ja das, der Kern von Prävention schlechthin. Wenn uns das gelingt, dann wird so viel Geld auf einmal frei, weil wir diese ganzen Krankheiten nicht mehr behandeln müssen mit viel, viel Geld, dass das eigentlich gar nicht das Problem ist, sondern im Gegenteil, es wird viel gerechter werden. Menschen mit derzeit wenig Geld, mit wenig Zugang zum Gesundheitssystem, Menschen in den ärmeren Ländern der Welt, die werden davon profitieren, weil mehr Geld zur Verfügung steht. Also wenn die Welt das richtig macht und die Politik das richtig löst, das ist natürlich auch eine Utopie und ist theoretisch, aber das Geld wäre da, sagen die sich damit wirklich auskennen. Und man kann sogar, das wird auch spannend, es würde ja parallel die Wissenschaft, die Forschung total profitieren, auch von diesen Daten und diesen ganzen Analysen. Und man könnte auch plötzlich seltene Krankheiten, Krankheiten, die nur in armen Ländern auftreten, viel besser behandeln und würde auch da wieder profitieren. Aber das ist mir völlig klar, das kann man sehr kritisch hinterfragen. Müsste belegt werden. Aber ich halte es für logisch, ehrlich gesagt. Ich halte es für schlüssig. Wir müssen nur heute die richtigen Entscheidungen treffen. Und das können wir nur, wenn die Menschen überhaupt wissen, worüber sie entscheiden. Also es sind Entscheidungen wie, wer verfügt überhaupt meine Daten? Müssen die wirklich bei Google, Apple, Facebook liegen? Oder vielleicht doch besser bei so einer Genossenschaft wie Midata in der Schweiz, die nämlich als Genossenschaft meine Daten verwaltet und die mich immer fragt, bevor sie die Daten irgendjemand gibt, ob ich das auch will. Wird es den Beruf eines Datenberaterin mal geben? den wird es garantiert geben, so wie heute jemand meine Finanzen verwaltet, weil ich das überhaupt nicht, kein Interesse daran habe, das selber zu machen. Und zweitens auch mich nicht gut genug auskenne. Sollen Profis das doch machen? Mhm. So werden in 10, 15 Jahren Profis sich um meine Daten kümmern, meine Gesundheitsdaten und eben nicht Apple oder Facebook. Und in China ist die andere Dystopie. Der Staat soll das natürlich auch nicht kontrollieren. Meine Krankenkasse im Übrigen auch nicht. Ich will selber entscheiden, was ich unter Gesundheit verstehe. Und das und natürlich, wo fließen diese ganzen Gelder dahin? Wer profitiert davon? Nur die Reichen oder alle? Und solche Sachen. Diese Fragen müssen wir heute beantworten, weil der Prozess ist viel weiter, als wir denken. Und wenn in 10, 15 Jahren die digitalen Zwillinge des Menschen erstmal da sind, vielleicht dauert es auch viel länger. Ne? Also dann ist es zu spät, diese Fragen zu beantworten. Dann ist das alles schon, dann ist der Kuchen schon aufgeteilt und wir kriegen nur noch kleine Krümel ab.
Ja, das ist so interessant, weil sich natürlich komplexe Systeme nicht so schnell und gut weiterentwickeln können wie ein Unternehmen, was einen Investorendruck hat, ne, und was sich jetzt auf so ein Thema spezialisiert hat. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil für mich, gut, ich bin jetzt auch sehr zukunftsoptimistisch in der Regel, wobei mir das manchmal aufgrund der Weltlage irgendwie auch schwerfällt mittlerweile, muss ich sagen. Aber ich sehe natürlich eher das Potenzial. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel ein ganz tolles Buch von Julie C., das kennst du auch, Corpus Delicti, wo sie wirklich so eine Gesundheitsdystopie aufmacht, wo Menschen bei jedem Toilettengang eine Urinprobe abgeben und das GSG 9 vor der Tür steht, wenn man eine Zigarette geraucht hat. Also das gibt es auch, diese Perspektive. Was ich jetzt so spannend finde, ist, wenn wir mal in der Utopie bleiben und wenn wir mal ein System aufzeichnen, was in 20 Jahren uns ermöglicht, Gesundheit anders zu managen, ganzheitlicher zu managen, präventiver zu managen. Das auch mit Hilfe von Daten. Und das muss man auch nochmal formulieren. Das Erheben von Daten auch am Menschen, ne, über Wearables, über Sensorik wird günstiger. Das war früher, wäre das gar nicht möglich gewesen. Die Geräte waren viel zu teuer, die ständig in der Verbindung zu halten mit irgendwie einem Data Storage, das war viel zu teuer. Das wird alles günstiger und möglicher. Ne? Wobei ich habe gestern eine Schlagzeile gelesen, dass Google und Microsoft jetzt anfangen wollen, Atomstrom zu nutzen, weil die Datenmengen gerade auch mit KI wirklich zu krass werden. Ich weiß nicht, ob du Michio Kaiku kennst. Der hat ja so einen Physiker, der schreibt auch so populärwissenschaftliche Zukunftsbücher, der sagt, wir werden die Energie aus den Sternen holen irgendwann, damit das möglich wird. Also da sind, wenn man da reingeht ins Detail, wie immer noch ganz viel ungeklärte Fragen. Aber wenn wir utopisch bleiben, dann wäre die Frage, wie wäre das in Zukunft? Also ich werde geboren, dann gibt es schon mal so einen Gentest, dann gibt es einen digitalen Zwilling und dann weiß ich schon irgendwie, ja, was ist, also kann ich ein Coaching kriegen? Wie kann ich mein Leben ideal führen, damit ich irgendwie wirklich lange gesund und ja bleibe und mich gut fühle? Oder wie läuft das so? Wie ist dann so ein Tagesablauf oder so ein Leben? Wie ist das?
Ja, also ich bin kein Science-Fiction-Autor und ich bin Wissenschaftsautor, ich bin in der Seele auch Wissenschaftler nach wie vor irgendwie, auch wenn ich seit 30 Jahren aus der Forschung selbst raus bin und nur noch als Autor tätig bin. Aber insofern, ich kann mir Dystopien ausmalen. Mhm. Das tun schon wahnsinnig viele Leute. Diese Bücher, Julie C. ist ja nicht die einzige, es gibt ganz viele. Die entstehen aber oft auch daraus, habe ich festgestellt, weil man nicht so ganz durchdrungen hat, also ich will jetzt niemandem vorwerfen, dass das nicht ganz durchdrungen hat, aber wenn man sich, je mehr man sich mit der Forschung, die dahinter steckt, beschäftigt, desto mehr sieht man eben auch die Chancen, die drin stecken und nicht nur die Gefahren und die Risiken. Mhm. Und deshalb habe ich ganz bewusst ein positives Buch zum Thema schreiben wollen, was einfach mal zeigt, erstmal zuallererst, was alles schon möglich ist. Das ist nämlich wahnsinnig viel. Es gibt auch heute schon digitale Zwillinge von Hochleistungssportlern, die damit ihre Leistung optimieren und so. Also es ist ja nicht so, als gäbe es den digitalen Zwilling des Menschen noch nicht. Der kann natürlich nicht so viel wie das in Zukunft, aber er hilft Hochleistungssportlern, die Bestzeiten zu verbessern. Und deshalb glaube ich, es wird nicht so eine Dystopie sein, irgendwas, wo alles völlig anders ist, sondern es wird ein kontinuierlicher Prozess sein. Wir werden immer mehr in solche Wesen reinschützen. Ich meine, wir steigen schon seit 150 Jahren auf Personenwagen und kontrollieren unser Gewicht. Das ist nichts Neues, wenn ich jetzt einen Wearable trage, der mir sagt, ob ich gut geschlafen habe oder nicht. Also das ist nur eine Veränderung in der Qualität, in der Quantität, aber nicht in der Qualität. Und so wird es auch weitergehen. Und deshalb wird es nicht von heute auf morgen plötzlich alles ganz schlimm sein. Wir müssen, und das ist das Entscheidende. Wir müssen jetzt schon ein paar Regeln definieren, damit es eben nicht zur Dystopie wird. Die wichtigste Regel, die ich immer sage, das sind ja die Sachen, über die ich immer diskutiere nach meinen Vorträgen, weil das die Menschen bewegt. Die allerwichtigste Regel ist, wir müssen selber definieren, was wir unter Gesundheit verstehen. Denn du hast ein völlig anderes Verständnis von Gesundheit als ich. Du machst jeden Tag Sport. Es wird Menschen geben, für die ist das der Horror. Und das macht ihnen nur Stress. Und sie können nicht schlafen, weil sie dann, morgen muss ich schon wieder Sport machen. Für diese Menschen, die darf niemand zwingen, jeden Tag Sport zu machen. Ich bin auch eher jemand, der gerne jeden Tag Sport macht, gebe ich zu. Aber ich verstehe total, dass andere Menschen, dass das für die schlimm ist und dass das für die eben das Gegenteil von Gesundheit wäre, wenn man sie dazu zwingen würde. Und das könnte ich jetzt endlos, aber ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Also wir müssen Gesundheit selbst definieren. Und wenn ich sage, ich will nicht 120 Jahre alt werden, sondern ich will mit 80 Jahren tot umfallen und möglichst keine schwere Krankheit bekommen haben, das verstehe ich unter Gesundheit. Und bis dahin will ich aber auch das Leben genossen haben, Partys gefeiert haben, Zigaretten geraucht haben, weil du das Beispiel aus Judice, ne? Dann muss das möglich sein. Es muss möglich sein, dass ein Mensch sagt, so für meine Gesundheit ist es wichtig, Zigaretten zu rauchen. Also das muss die Gesellschaft immer aushalten können. So hart das ist. Also du verstehst, ne? Also, aber das sind einfach für mich so wichtige Linien. Ich meine, es rauchen ja jetzt schon viel weniger Menschen als vorher, ne? Also als früher.
Naja,
und das ist ein positiver Trend.
Die jungen Leute an, die rauchen wieder mehr, ne?
Also, Ich finde das auch ganz schlimm. Ich will auch niemandem sagen, rauchen. Ich will nur sagen, der Staat sollte den Menschen nicht verbieten zu rauchen. Also das ist vielleicht ein Grenzfall. Wenn wir mehr Daten haben, kann man vielleicht auch mal sagen, nee, Rauchen ist so gefährlich, das verbieten wir jetzt auch. Völlig okay. Ich habe jetzt halt auch zugespitzt. Ne? Und wenn ich solche Regeln definiere, auch eben ganz wichtig, dass ich selber bestimme, was mit meinen Daten passiert. Das ist auch ganz wichtig. Und ich könnte jetzt noch fortfahren, aber ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Und dann kann ich mir vorstellen, eine Zukunft, das war ja eigentlich deine Frage, wo Menschen tatsächlich zur Geburt, schon bevor sie geboren werden, werden alle Menschen ihr Genom kennen. Aber das heißt ja noch nicht viel. Das wissen wir ja inzwischen. Eine reine DNA-Analyse verrät mir ja noch relativ wenig. Sie werden im Zweifel, wird auch in regelmäßigen Abständen, werden Epigenome ausgelesen. Es wird das biologische Alter, das wir mithilfe der DNA-Methylierung eines epigenetischen Markers jetzt schon total genau messen können, wird in regelmäßigen Abständen gemessen werden, was uns ein relativ gutes Maß gibt, wie gesund ich gerade lebe. Alter ich schnell oder alter ich langsam zum Beispiel? Und solche Sachen werden immer mehr gemessen und sie werden mir Feedback geben über meine Gesundheit und sie werden mir helfen, die Gesundheit zu leben, die ich selber definiert habe. Als Prozess, der mich in meinem Leben im Sinne einer Prävention begleitet. Das finde ich extrem positiv. Und jetzt noch ein Satz. Menschen müssen das Recht haben, all diese Dinge nicht mitzubekommen, nicht zu wissen. Sie müssen auch das Recht haben, Nein zu sagen dazu. Und es gibt sehr viele Menschen, die macht Stress, das ist total, wenn sie diese Daten, wenn sie davon erfahren und das alles gemessen wird. Und auch für die muss es Möglichkeiten gefunden werden, dass diese Daten vielleicht erfasst werden, aber die Menschen das gar nicht mitbekommen und nur die Tipps kriegen. Weil das muss auch irgendwie möglich werden. Aber das ist technisch ja kein Problem.
Nee, also total spannend, weil wir kommen tatsächlich von der Innovation der Wissenschaft, diesen ganzen neuen Perspektiven immer auf sehr gesellschaftliche Perspektiven, auch auf eine politische Perspektive, auf rechtliche Perspektiven. Also sagen wir mal, der Umfang des Diskurses und der Anpassung von eigentlich Dinge, die wir heute so leben und die wir irgendwie verändern oder ne, wo wir uns fragen müssen, wie wollen wir das eigentlich gestalten, ist total wichtig. Und wir kommen ja da immer hin. Also das finde ich so interessant. Ja, man startet eigentlich mit irgendeiner Forschungsfrage und am Ende kommt die Frage, ja, die geht ins Philosophische. Wer wollen wir sein? Wie wollen wir leben? Und das finde ich auch so spannend an diesem ganzen Diskurs. Ich komme ja aus der Geisteswissenschaft. Deswegen tendiere ich dann auch immer in diese Richtung. Und ich glaube, es sind da ganz, ganz viele Fragen offen. Auch welche Gesellschaften werden das gut bewältigen, welche nicht so gut. Das werden wir alles sicherlich in unserem Menschenleben noch sehen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Peter, für dieses wirklich super interessante Gespräch. Ich fand es wirklich spannend. Und ja, ich werde auf jeden Fall deine Bücher in unseren Shownotes verlinken, auch dein Newsletter. Wen das interessiert, könnt ihr euch da nochmal mit befassen und euch da vertiefen in dem Thema. Kann ich sehr empfehlen. Deine Bücher wurden auch weltweit übersetzt. Also ich habe gehört, hast du erzählt, du bist ein Star in Südkorea. Da gibt es sogar ein Buch von dir, was in der Schule gelehrt wurde. Also es wirklich lohnt sich. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.
Ja, ich danke dir, Inga. Hat super Spaß gemacht. Vielleicht, um Missverständnisse vorzubeugen, das noch als letzten Disclaimer. In meinen Büchern geht es natürlich weniger um diese gesellschaftlichen Debatten. Da bin ich ja gar nicht Experte. Ich bin Naturwissenschaftler. Meine Bücher sind keine Ratgeberliteratur, sondern sie versuchen wirklich, diese faszinierende Wissenschaft zu erklären. Das tue ich auch in meinen Vorträgen. Hinterher wird dann über die anderen Sachen diskutiert. Aber ich bin halt der festen Überzeugung, die Gesellschaft kann über die Sachen erst dann diskutieren, richtig, wenn sie die Wissenschaft dahinter verstanden hat. Und das ist mein Job. Ich bin Naturwissenschaftler. Ich erkläre einfach in den Büchern, wie es läuft. Aber dann, wenn ich das angefangen hätte, dann hätten wir hier 3-4 Stunden geredet. Deshalb, ja. Also es hat total Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.